Was passiert eigentlich mit uns nach dem Tod? Das ist ja eine Frage, die uns Christen und uns Theologen in besonderer Weise beschäftigt.
Ja.
Heute beschäftigt uns die Frage auch, aber so ein bisschen anderer Natur. Es wird etwas spezifischer oder konkreter. Wir sprechen heute nämlich über das Thema der Organspende. Und zwar ist wieder mit uns im Studio zu Gast Professor Markus Zimmermann. Vielen Dank, dass du einmal mehr hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Ich habe mich ehrlich gesagt nur so halb auf das Thema gefreut.
Warum?
Ja, ich ahne nämlich, dass das für mich etwas Konsequenzen haben wird, mich mal zugegebenermaßen das erste Mal mit dem Thema so richtig zu beschäftigen.
Ja.
Genau. Ich freue mich sehr darauf, mal tiefer einzusteigen mit dir und ahne aber eben, dass mir das einiges zum Nachdenken geben wird. Ich habe nämlich keinen Organspendeausweis und habe bisher erfolgreich vermieden, mir tatsächlich über das Thema Gedanken zu machen.
Okay.
Nicola, hast du einen Organspendeausweis?
Nein, ich habe tatsächlich auch keinen Organspendeausweis und habe mir immer nur so sehr oberflächlich Gedanken darüber gemacht bisher. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man hoffentlich noch nicht kurz vor dem Ableben ist.
Mhm.
Gut, das weiß man ja nicht, das ist genau das Problem.
Weiß man nie, ne?
Und deshalb macht man sich nicht so viele Gedanken, wie man vielleicht würde, wenn man älter ist. Frage. Aber genau, deshalb, ich freue mich auch sehr, darüber zu sprechen. Braucht man das? Braucht man einen Organspendeausweis?
Also ich habe schon einen.
Du hast
ich
einen,
habe
schon das lange meine nächste Frage.
Einen, ja,
okay.
Ja.
Irgendwie kommt bei mir bei dem Thema auch immer auf, ich weiß nicht genau, wo ich das mal gelesen habe. Ich war so 13, 14, da habe ich so eine Horrorgeschichte gehört von einer Frau, die im komatösen Zustand war. Die hatte einen Organspendeausweis und irgendwie konnte sie alles hören, was da so in ihrem Krankenhauszimmer passiert, konnte sich aber nicht mehr mitteilen. Und dann kam es fast zur Organentnahme und irgendwie hat dann jemand doch noch gemerkt, dass da noch ein Lebenszeichen da ist. Ich weiß nicht mal, ob die Story stimmt, aber sie ist mir immer im Kopf, wenn es so um das Thema geht. Und ich habe das Gefühl, auch das schwingt so als latente Angst irgendwie.
Also wenn das in Deutschland war,
ich meine, ja,
dann ist es unmöglich, dass es so war.
Okay, also. Vielleicht war es auch eine Geschichte aus dem Kindergarten oder so.
Wieso wäre das unmöglich?
Weil die Vorgaben, die eingehalten werden müssen zur Feststellung des Todes, derart, ich würde sagen, übertrieben sind. Mhm. So klar und so komplex.
Mhm.
Bis dahin, dass zwei Leute dabei sein müssen, also vier Augen im Prinzip.
Mhm.
Aber nicht irgendwelche Ärzte, sondern Ärztinnen, die genau die Ausbildung haben.
Mhm.
Dass da eine Fehldiagnose, die ist, ich nach allem, was ich sagen kann und weiß, vollkommen ausgeschlossen. Das ist ein Locked-In-Syndrom, was du beschreibst. Also Locked-In heißt, jemand ist komplett komatös, kriegt aber alles mit. Locked-In ist spooky.
Also das gibt es aber tatsächlich?
Ja, Locked-In ist, das gibt es.
Okay.
Und das ist ein tiefes Koma, das aber damit verbunden ist, dass man trotzdem alles mitbekommt. Und das kann Jahre dauern, so ein Zustand, bis dass jemand stirbt. Oder es gibt auch Menschen, die wieder zurückkommen aus dem, aus dieser Form von Koma.
Mhm.
Aber das ist die seltsamste Form von Koma, von der ich weiß.
Mhm.
Und aber das zu verwechseln damit, dass jemand tot ist, das ist quasi nur für Nichtkenner möglich. Also die denken, ja, sieht das so aus oder so.
Okay.
Naja, aber das Herz schlägt. Der Atem geht, ohne dass eine Maschine dafür sorgt, dass der Atem geht und das Herz schlägt.
Okay.
Allein schon das oder was auch immer.
Ja,
auf jeden
ja.
Fall würde ich gerne, es gibt ja immer so Geschichten, die abschreckend wirken. Ich bin da immer fürs genaue Hingucken und dann mal schauen, was war da genau. Oder
ja,
wie genau.
Ja, das beruhigt mich. Wir kommen später noch dazu. Wann ist denn jemand tot und wie wird das festgestellt?
Also wenn jetzt hier jemand sitzen würde, der skeptischer wäre als ich, vielleicht darf ich das noch sagen, damit einige sich nicht jetzt schon aufregen, die das hier anhören. In den USA, da gibt es tatsächlich Bundesstaaten, wo die Hirntoddiagnostik so gemacht wird, dass ich Bedenken habe.
Okay.
Als Nichtarzt.
Mhm.
Es gibt also tatsächlich Situationen, wo ich die Bedenken hätte.
Mhm.
Und dann muss man einfach, wenn man in die USA geht als Tourist und hat einen Unfall, hoffen, dass man nicht auf der Station landet, um es mal ganz prosaisch zu sagen.
Mhm. Okay.
Ich meine, das ist unfassbar, dass die USA sich das erlaubt. Mhm. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Das ist ja nicht das Einzige, was sie sich erlauben.
So kann man es auch sehen. Ja.
Ja, wir kommen vielleicht gleich nochmal darauf zurück. Erstmal habe ich auch gemerkt, ist das ein unglaublich facettenreiches Thema. Einerseits ein gewisser Leidensdruck von den Patienten, die auf ein Organ warten. Dann der Trauerprozess der Familie von einer verstorbenen Person, wenn es jetzt um postmortale Organspenden geht, also Organspenden nach dem Tod. Und der Trauerprozess, der steht dann irgendwie entgegen zu dem ganzen Prozess und dem Ablauf, der möglichst effizient und schnell sein muss, wie dann Organe entnommen werden. Dann gibt es den Schwarzmarkt, es gibt manipulierte Wartelisten in Deutschland, habe ich da so ein bisschen was gesehen. So auch in meiner Heimatstadt Hamburg gab es da so einige Fälle.
Vor allem in München und Göttingen waren die letzten. Mhm. Und das ist natürlich fatal. Dann brechen die Organspende. Bereitschaft spricht dann zusammen, ist zusammengebrochen. Das war, glaube ich, 2013 oder 2014 oder sowas.
Ja. Dann die Frage, wer bin ich denn, wenn da ein fremdes Herz in mir schlägt? Da hast du auch die Frage hast du in einem kurzen Online-Artikel verarbeitet. Wer ist denn der Mensch? Was macht uns zu Menschen? Wann endet ein menschliches Leben? All das kommt da zusammen. Deswegen vielleicht mal ganz am Anfang als so große erste Frage. Warum ist das Thema wichtig? Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Was ist dir wichtig, wenn wir uns so dem Thema nähern?
Ich glaube, die Antwort, die jetzt erfolgt, ist dieselbe wie bei allen interessanten Medizin- und bioethischen Fragen. Mhm. Nämlich, es ist möglich, großes Leiden zu lindern, indem Organe transplantiert werden. Mhm. Ich bin am Sonntag noch an einer Organklinik, einer Transplantationsklinik vorbeigefahren. Das ist ein großes Haus mit Menschen drin, die eben warten, ne? oder jetzt transplantiert wurden. Und das ist ein riesiges Glück, dass es das gibt, wenn man betroffen ist. Mhm. Wenn man zum Beispiel an einer Herzinsuffizienz leidet und auch als junger Mensch. Auch als Kind gibt es das und weiß, wenn ich ein Organ erhalten könnte ich ein normales Leben führen. Mhm. Das ist der Grund, warum ich das interessant finde und sonst gäbe es keinen anderen. Mhm.
Mhm. Es ist halt technisch möglich, deswegen ist es ja nicht gleich gut, also technische Möglichkeit und dass das in sich eine gute Sache ist, das ist ja nicht dasselbe. Warum würdest du dann als Ethiker sagen, das ist aber eine in sich gute Sache und deswegen gibt es Situationen, wo das in Frage kommt?
Ich glaube, ich habe das bereits beantwortet. Mhm. Wenn es möglich ist, großes Leiden zu lindern, und das ist möglich, mit der Organtransplantation, dann ist es erst einmal zu begrüßen. Mhm. So, und dann stellen sich aber 1001 Fragen. Mhm. Und das sieht man daran, dass ich glaube, es gibt keine Materie, die so rechtlich komplex geregelt ist in der Schweiz wie die Transplantationsmedizin. Also es gibt ein Transplantationsgesetz nur für die Organspenden. Postmortem gibt es ja auch Lebensspenden, aber das ist noch ein anderes Kapitel. Und da gibt es 4 große Verordnungen dazu und noch weitere Erläuterungen und Richtlinien. Und also es gibt ein ganz großes Ensemble von Texten, Rechtstexten, die dafür da sind, dass das, was da passiert, tatsächlich auch ethisch vertretbar ist, zu begrüßen ist und kein Unsinn geschieht. Mhm. Kein Missbrauch, kein...
Ich würde gerne trotzdem noch einen Moment bei dieser Frage bleiben. Es gibt so die 2 großen Grenzen im menschlichen Leben, so die Geburt und dann das Sterben, Mortalität und Natalität. Das irgendwie technisch verfügbar zu machen. Darüber haben wir in einem anderen Podcast mit einem anderen Thema geredet. Das muss man genau reflektieren. Wo würdest du da Grenzen ziehen? Wann ist das gut und möglich? Und wo würdest du sagen, entfremden wir uns von dem, was das Leben eigentlich ist oder der Mensch eigentlich ist?
Das ist eine sehr, sehr abgründige Frage in Bezug auf das Lebensende, weil es ist selbstverständlich klar, das Lebensende ist eine Definition, das ist eine kulturelle Setzung. Mhm. Wir sterben ganz langsam, das ist ein langer Prozess. Und in diesem Prozess muss irgendwo ein Cut-off-Punkt definiert werden. Das muss jede Gesellschaft tun. Denn dann ist klar, ab dann ist es möglich, einen Menschen zu beerdigen. Mhm. Ja, und vorher nicht. Das heißt, der muss gesetzt werden und kann nicht offen gelassen werden. Mal schauen so. Mhm. Ja, das geht überhaupt gar nicht. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Früher, später. Zweitens, und das ist, das muss jetzt passieren, dass ich das erwähne, wir haben mit den 1960, 70er Jahren die neue Einführung der Intensivmedizin. Die Intensivmedizin, die kann tatsächlich es ermöglichen, einen Leib, einen Menschen am Leben zu erhalten, zumindest teilweise, der eigentlich schon tot ist. Das heißt, bevor es die erste Organtransplantation gab, 68, Harvard Definition, wurde definiert der Hirntod als der Ganztod des Menschen, damit klar ist, wenn jemand hirntot ist und beatmet wird und der Kreislauf maschinell unterstützt wird, dass dann spätestens dann abgeschaltet werden muss, weil der Mensch ja tot ist und nicht weiter behandelt werden darf, wenn er tot ist. Das heißt, das war eine Folge der technischen Möglichkeiten, der sogenannte Hirntod als letzter und ganz Tod des Menschen genau beschrieben und definiert wurde im Zuge der Intensivmedizin.
Ja, und das ist überall so. Also in der Schweiz ist das auch so, Hirntod, also Tod des Menschen heißt Hirntod.
Ob es überall so ist, kann ich nicht bezeugen. Mhm. Dafür weiß ich das zu wenig. Aber in der Schweiz ist es selbstverständlich auch so, ja. Es ist auch die technisch gesehen, menschlich gesehen, leiblich, körperlich gesehen sinnvollste Definition. Denn wenn das Hirn, das Großhirn, Stammhirn, Kleinhirn, das Gesamthirn nicht mehr durchblutet ist und auch nicht mehr durchblutet werden kann, dann ist der Tod eingetreten, spätestens dann. Normalerweise, jetzt kommt wieder das Wort normal, ne? Wenn wir also auf der Straße überfahren werden oder in den Bergen abstürzen und dann sterben, dann tritt ja zuerst das, je nachdem wie ich lande, auch wenn der Kopf zerstört wird, natürlich nicht, aber sonst kommt es zum Herzversagen, Kreislaufversagen und in der Folge dann, wenn dann das Hirn nicht mehr durchblutet wird, weil das Herz nicht mehr schlägt, in der Folge kommt es dann ganz am Schluss sozusagen zum Hirntod. Das ist die sozusagen die sicherste Variante.
Sicher, also mir ist der Begriff in der Vorbereitung auch mal wieder aufgekommen. Sicher, weil es eben im Vergleich zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand nicht zu Autoreanimationen kommen kann. Also ist der Mensch spontan wieder...
Beziehungsweise nicht nur zu Auto, sondern auch zur bewussten Reanimation. Also wenn jemand hier umkippt, dann würde ich von euch erwarten, wenn ich jetzt hier umkippe, dass ihr mich versucht zu reanimieren. Und die Chancen stehen nicht schlecht bei mir. Ich bin nämlich sonst körperlich intakt und so. Und dann war das Herz stillgestanden. Es kann aber durch Massage wieder in Gang gebracht werden. Aber beim Hirn geht das nicht. Wenn das Hirn, nicht mehr durchblutet ist, das ganze Hirn, dann ist es nicht mehr möglich, das zu revidieren.
Und gleichzeitig sagt der Philosoph Ralf Stöcker, Hirntote sind nicht mehr am Leben, aber noch nicht tot. Was heißt das?
Und hat darüber Jahrzehnte nachgedacht. Aber er möchte damit zum Ausdruck bringen, das ist die Quintessenz seines Nachdenkens sozusagen, dass es Situationen gibt, sehr spezielle, bei Menschen, die auf der Intensivstation sterben, beatmet werden, Herzkreislauf unterstützt wird mit Medikamenten und künstlichen Verfahren, dass deren Hirn bereits nicht mehr funktioniert, nicht mehr durchblutet wird. Also die sind hirntot, aber sie atmen noch, das Herz schlägt noch. Und deswegen sind sie gemäß dieses Satzes noch nicht wirklich ganz tot. Weil da ist ja noch etwas am Leben, dank der Maschinen. Und dann kann man sagen, ja, aber es ist ja nur wegen der Maschinen. Aber auch Menschen, die Herzschrittmacher haben, haben ja auch nur, leben ja auch nur dank der Maschine, die in ihnen implantiert wurde in der Regel. Deswegen ist das keine Ausrede. Also, und es dreht sich bei der Organspende alles immer, der Golden Standard, der Gold Standard ist sozusagen die Dead Donor Rule, Englisch. Also der Mensch darf dann als Organspender dienen, wenn er zugestimmt hatte oder dem nicht widersprochen hat, wenn er tot ist und nicht vorher. Und das ist eine ganz wichtige Regel und auf die reagiert dieser Satz. Mhm. Er ist ja eigentlich tot, aber noch nicht mausetot. Das wäre jetzt meine Formulierung.
Ja, okay. Du hast gerade gesagt, wenn er zugestimmt hat oder dem nicht widersprochen hat, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
Oder? Genau, ich nehme an, dass wir darauf kommen, weil es ein ganz elementarer Bestandteil der Organspende-Diskussion ist.
Ja. Das sind dann die Unterschiede auch zwischen Schweiz und Österreich und so. Ne? Da kommen wir vielleicht, da kommen wir sicher nachher noch drauf zurück.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also mir ist der total wichtig, wenn, kommen wir drauf.
Ja, also oder vielleicht auch jetzt, ich wollte fragen, also wir haben schon darüber geredet, Organspende ist wichtig, weil es Leiden vermindert. Es ist zuverlässig in dem Sinne, dass die Prozesse rechtlich enorm geklärt sind und es da ganz einen rechtlichen Apparat gibt, der da nichts dem Zufall überlässt. Diese Diagnose des Hirntods, die ist zuverlässig.
Die Wartelisten werden gerecht.
Okay. Mhm. Das wäre jetzt meine Frage. Was ist
Kriterien, wer sie bekommt, wer sie nicht bekommt. Es gibt ja viel mehr Menschen, die ein Herz brauchen, als Herzen zur Verfügung stehen, auch Nieren. Mhm. Wer bekommt sie, wer nicht. Das ist alles gerecht. Das ist alles gerecht zu regeln und das ist im Gesetz geregelt. Also das sind nicht Ethikrichtlinien, die es bestimmt, die das bestimmen, sondern das steht im Recht.
Und Transplantationsgesetz. Kannst du da ein Beispiel geben? Wer bekommt dann das Herz?
Also die Kriterien, die im Gesetz festgehalten sind, sind Dringlichkeit, Nutzen, sehr umstritten, Nutzen, aber meines Erachtens zu Recht. Und drittens die Frage der Wartedauer, also der Warteliste, den Platz auf der Warteliste.
Mhm. Nutzen bedeutet, ein 25-jähriger Mann, der ein Herz braucht, hat längere Nutzen davon oder höhere Nutzen als ein 70-jähriger Mann.
Genau,
oder?
Und das wird dann ein Glück pragmatisch so geregelt, gerecht geregelt, dass, das hat man früher heißt vor ein paar Jahren noch weniger genau gewusst, auch ein Herz eines gesunden 80-Jährigen oder auch 90-Jährigen kann jemandem dienen, tatsächlich, aber dann natürlich nicht einem 25-Jährigen, sondern einem anderen 80-Jährigen oder so ähnlich, sodass das dann mit dem Nutzen auch in einer gerechten Weise gehandhabt werden kann. Denn es ist wirklich nicht vertretbar, einem Jugendlichen eine Niere von einem 90-Jährigen einzupflanzen und so weiter. Mhm. Also, aber darum geht es bei dem Nutzen. Und der Nutzen ist sicherlich das umstrittenste etwas daran. Aber wenn natürlich zum Beispiel klar ist, wir können jetzt eine Transplantation vornehmen, aber die Lebenserwartung desjenigen ist ein halbes Jahr, dann stellt sich doch eine Sinnfrage, die den Nutzen betrifft, ganz klar.
Ja. Aber also ganz konkret, wenn man, sagen wir, man hat ein Herz eines 40-jährigen gesunden Menschen und dann hat man einen 80-jährigen, der ein Herz benötigt und einen 15-jährigen. Ist dann, und beim 80-jährigen ist es wesentlich dringlicher. Bekommt er das Herz oder der?
Genau, das ist eine Melange von Gründen. Also die genannten Gründe, die beinhalten Nutzen, beinhaltet ja auch die medizinische Möglichkeit, also zum Beispiel die Kompatibilität der HLA-Typus. Ja. Also die wird es abgestoßen, nicht abgestoßen oder die Wahrscheinlichkeit ist größer oder kleiner. Und dann wird das immer konkreter mit der Anwendung der Kriterien, aber es ist eine Melange. Also es ist nicht ein einzelnes Kriterium, das zuerst kommt und dann kommt das nächste, zweite. Und dann ist es auch nochmal viel komplizierter in der Realität, als ich es jetzt nur andeutend darstelle, weil in der Regel Menschen auch mehrere Organe brauchen. Mhm. Und was ist dann? Ja. Dann wird es nochmal richtig kompliziert.
Ja. Okay.
Also wenn man solche Lunge und Herz braucht oder Leber und Lunge oder Niere und so weiter, dann wäre es natürlich, also immunologisch gesehen, viel sinnvoller, das von einer Person zu nehmen und nicht von zwei verschiedenen und so weiter.
Ja,
Jetzt komme ich in ein Gefilde, wo ich keine Ahnung mehr davon habe. Aber ich rede hier mit Selbstbewusstsein, weil wir sind alle potenzielle Spender, wir drei. Mhm. Also wir sollten mitreden. Mhm. Auch wenn
Nicola,
wir nicht Ärzte
sind. Hast du gehört?
Ja, ich bin auf jeden Fall ein potenzieller Spender. Vielleicht auch bald ein wirklich Spender.
Ja,
also hoffentlich nicht.
Das wollen wir nicht hoffen.
Ich finde spannend bei der Überlegung, und das kam jetzt auch schon so ein bisschen raus, einerseits ist das Leben eine Gabe, es ist eine unverfügbare Gabe, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und gleichzeitig muss man dann doch in solchen Fällen, gerade weil es da um auch kostbares Leben geht und begrenzte Ressourcen, eben auch so über ganz technische Sachen reden, wie Effizienz, eben Ressourcen, Nutzen. Wie bringst du das als Theologe oder als
Ethiker
zusammen?
Aber erst dann, wenn man es tatsächlich auch praktiziert, vorher nicht. Ich denke, das Wichtigste an dem, was ich gerade assoziiere, wenn ich dir zuhöre, ist, dass es eine Würde gibt des Menschen auch über den Tod hinaus. Also es gibt einen Anspruch darauf, etwas zu achten, mit dem Leichnam nämlich würdig umzugehen. Natürlich nicht die Rechte und Pflichten einhalten, da gibt es keine Rechte und Pflichten mehr, Pflichten sowieso nicht. Aber es gibt ein Recht darauf, würdig behandelt zu werden, auch für den Leichnam. Also, und das ist auch der Grund, warum es sinnvoll ist, vor dem Tod etwas zu sagen, was mit dem geschehen soll, was mit von mir bleibt nach dem Tod. Das ist dann so ein Rest von Selbstbestimmung, der dann immer noch gilt und in unserer Kultur und in unseren ethischen Wahrnehmen und unserem Menschenbild ist das verankert. Und da ist auch der Grund, warum ich denke, dass zu Recht von einer Spende die Rede ist. Mhm. Eine Spende ist etwas Altruistisches. Mhm. Das ist nicht etwas Selbstverständliches. Also es gibt keinen Anspruch darauf, sondern es ist eine Möglichkeit, jemandem anderen auf altruistische Weise beizustehen. Das ist auch der Grund, warum die katholische Lehrmeinung von Anfang an positiv gestimmt war dem gegenüber. Das ist ja überraschend. Ja? Das ist ja ein Eingriff in den intakten menschlichen Körper, aber postmortem, nach dem Tod.
Okay, genau deswegen und wegen der vorher passierten freien Entscheidung ist die katholische Kirche da schon immer für gewesen.
Ja, sie hat, also skeptisch natürlich schon, aber skeptisch bejahend.
Ja.
Und das ist, man weiß nicht genau so, warum. Weil man hätte ja auch das Gegenteil, aber ich denke, der Spendencharakter, das Altruistische daran, die Möglichkeit, jemandem anderen zu helfen, die spielt hier eine ganz große Rolle.
Ja, das ist eine Form der Selbsthingabe.
Ja.
Und das kann ja ins Extrem gehen, das ist ja zutiefst christlich, kann man das deuten.
Ich denke, so war die Deutung von Anfang an und dann wurde das auch bejaht.
Ja.
Was ich gut finde. Also ich,
ja. Ist das dann auch so der hauptsächliche biblisch-theologische Ansatzpunkt der Nächstenliebe, das Doppelgebot der Liebe, das da ins Spiel kommt? Oder siehst du noch andere biblisch-theologische Anknüpfungspunkte?
Nein, ich sehe da sonst keine biblischen Anknüpfungspunkte, weil das ein Phänomen ist, das vollständig an die neueste Technik gebunden ist und in keiner Weise so etwas möglich war. Im Gegenteil, also zumindest mal in alttestamentlicher Zeit war das Herz Sitz des Verstands, der Vernunft, also nicht das Hirn. Und dann wäre die Idee, also das Herz Salomos würde in einen Menschen X oder Y verpflanzt und transplantiert, keine Idee, die funktioniert hätte. Weil dann schon gar nicht die Idee, du hast es noch nicht angesprochen, aber das gehört ja auch dazu, der Xenotransplantation, also die Idee nämlich, das Herz eines Schweins auf einen Menschen zu übertragen, das war keine denkbare Möglichkeit. Erstens das Schwein und zweitens das Herz, das wäre ausgeschlossen gewesen in einem jüdischen Umfeld der Bibel, der biblischen Zeit.
Ja, also dass das kein biblisches Thema ist oder der Begriff der Organspende auch nicht in der Bibel vorkommt, das ist mir klar. Ich hätte nur gedacht, so gerade bei dem Gebot zur Nächstenliebe, bei dem Aufruf, ein Leben in der Gesinnung Christi zu führen, also das Leben hinzugeben, dass das vielleicht ein Übertragungspunkt wäre.
Ich bin ja gerne direkt wieder unbiblisch, also an der Bibel anknüpfend und dann über die heutige Situation sprechend. Und da ist meines Erachtens der richtige Zeitpunkt zum Sagen, ich war gegen die Einführung der Widerspruchsregelung, die wir jetzt in der Schweiz bekommen werden, nach einer Volksabstimmung, die 2022 von 60% angenommen wurde. Nämlich die Ausgangslage, die so jetzt ist, es braucht noch die Regulierungen, die zum Beispiel eine Datenbank, wo ich widersprechen kann und so weiter. Das muss alles noch eingerichtet werden. Mhm. Deswegen dauert das so lange. Aber wir haben jetzt die Situation wie Österreich auch oder wie Spanien, der Widerspruchsregelung. Das heißt, grundsätzlich gilt jeder und jede hier im Land als Organspenderin. Und nur wenn ich widerspreche, ist das nicht der Fall. Und ich finde, das passt nicht zu der Idee des Altruismus. Der Idee, die ich ja vollständig teile, nämlich, und dafür muss man nicht Christ sein, da kann man auch A oder B oder C sein. Mhm. Ich möchte es jetzt nicht benennen. Das kann aus allen Beweggründen kommen, dass ich denke, es ist gut, dass es jemandem anderen gut geht. Denn für mich, bei der Einäscherung wird alles verbrannt. Mhm. Für mich ist es eine Möglichkeit, die für mich nichts kostet oder wenig kostet, vielleicht für meine Angehörigen. Deswegen finde ich gut, dass die auch noch mitgefragt werden, auch bei der Regelung, die jetzt eintritt. Sonst hätte ich ein größeres Problem, wenn die nicht gefragt würden.
Ja.
Aber das finde ich ein Problem daran, dass wir jetzt quasi in einem höchstpersönlichen Bereich, intimen Bereich, den Körper betreffenden Leibbereich davon ausgehen, wir dürfen den touchieren, wir dürfen den aufmachen und die Organe nehmen, wenn keine andere Äußerung in eine andere Richtung bekannt ist.
Mhm. Lass uns das vielleicht nochmal ganz klar so auseinander dividieren oder benennen, was da so verschiedene Ansatzpunkte sind. Jetzt sind wir doch schon drauf zu sprechen gekommen. Es gab in der Schweiz eine Volksinitiative, Organe spenden, Leben retten. Die haben sich für so eine enge Widerspruchslösung ausgesprochen. Also Widerspruch bedeutet, ich bin automatisch Spender und muss dem widersprechen. Nicht andersrum.
Wenn ich nicht will, muss ich widersprechen.
Genau, ja. Und der Bundesrat hat jetzt den Gegenvorschlag einer erweiterten Widerspruchslösung eingeführt. Das heißt, dasselbe gilt, nur dass die Angehörigen nach dem Tod noch widersprechen können.
Genau, das ist auch gar nicht anders möglich. Also es gibt zum Beispiel Spanien, ein Land mit einer sehr hohen Spenderate. Die haben die Widerspruchsregelung, die Enge im Gesetz. Mhm. In der Praxis wird das nicht gemacht.
Mhm. Okay.
Weil wenn stell dir vor, du bist Arzt und schneidest den Leichnam auf, entnimmst das Herz und die Angehörigen stehen vor der Tür und sind der Meinung, dass du das nicht darfst.
Mhm.
Dann hast du ein Problem, ein nachhaltiges Problem.
Mhm.
Das kann kein Arzt machen, das geht nicht. Ja. Deswegen funktioniert das in der Realität nur mit den Angehörigen, die ja auch in dem Moment eventuell überrascht sind, schockiert sind oder auch nicht, je nachdem, wie der Verlauf ist. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Wir, die Nationale Ethikkommission, die hat da noch einen dritten Vorschlag gemacht, der leider nicht gehört wurde. Der stammt da allerdings, den haben wir nicht selber erfunden, sondern der stammt von den Grünen im Deutschen Bundestag, die kurz vorher diesen vorgeschlagen hatten und auch nicht durchkamen. Das ist die sogenannte Erklärungsregelung.
Okay.
Das heißt, in dem Moment, wo jeder Bürger, jede Bürgerin zum Amt muss, zum Beispiel, weil sie den Personalausweis, also die ID, neu machen muss oder machen lassen muss, in dem Moment wird sie gefragt, wollen Sie oder wollen Sie nicht spenden? Und dann wird das auf diesem Dokument, zum Beispiel auf der ID, eingetragen. Mhm. Das ist ein Erklärungsmodell. Das heißt, ich werde quasi gezwungen, das passt zu unserem Eingang vom Gespräch, mich mit dem zu befassen.
Mhm.
Aber dann gibt es ein drittes Kästchen, haben wir gesagt, wo steht, interessiert mich nicht.
Mhm.
Möchte ich nicht. Möchte ich nicht beantworten, will ich nicht. Denn wir leben in einer liberalen Gesellschaft und ich finde, das ist ein gutes Recht eines Menschen zu sagen, ich will mich damit nicht befassen.
Mhm.
Das andere, finde ich, ist eine gewisse Gängelei in einem Bereich, der mich ganz, ganz höchst persönlich betrifft.
Mhm.
Und das heißt Erklärungslösung, aber es hatte leider keine Chance. Das wäre sehr, sehr viel sinnvoller gewesen.
Mhm.
Und auch vom Output her sehr gut. Also man hätte nachher genau gewusst, dann auch als Explanteur, wenn ich eine Leiche aufschneide, hätte ich besser gewusst, der hat wirklich zugestimmt, als jetzt, wo ich mutmaßlich davon ausgehe, der hat sich nicht dagegen ausgesprochen.
Mhm. Und wenn man das dritte Kästchen angekreuzt hätte, ich will mich damit nicht beschäftigen, dann hätte man die Organe nicht entnommen, nehme ich an.
Selbstverständlich.
Oder nur ein paar.
Könnte ja beides.
Das nennt man liberale Gesellschaft, dafür liebe ich die Schweiz. Das ist, ja genau.
Ja.
Also jeder hat das Recht zu sagen, ich spende etwas oder ich spende nichts.
Mhm.
Also
ja,
es schlägt mein Schweizer Herz. Das, Das ist irgendwie wie klar hier. Und das wurde hier ein bisschen übergangen. Und die Abstimmungsergebnisse von der Abstimmung sind auch interessant. Das ist eine Westschweizer, ja. Die Deutschschweiz war da viel skeptischer. Es gibt so einen kulturellen Gap da.
Aber du hast gesagt, mit 60% wurde das angenommen. Ja. Das ist ja hoch für die Schweiz.
Genau.
Das ist ein eindeutiges Ergebnis. Ja. Was glaubst du, wieso wurde das so eindeutig angenommen?
Weil in der Schweiz, untypisch, ne? Für Schweizer Abstimmung, das...
Also es ist eben ein vollständig typisches Resultat für Bereiche in der Humanmedizin. Sobald es um die sogenannte rote Gentechnik geht, also sobald es um den Menschen geht, sobald es hier auch Organspende beim Menschen, wird 60-40 angenommen.
Okay, spannend.
Sobald es um grüne Gentechnik geht, da kann man die Uhr danach stellen, wird es 40-60 abgelehnt. Es ist eine große, also man kann dem so sagen, es gibt ein großes Vertrauen da rein in diese Welt der Krankenhäuser, Spitäler, der Ärzteschaft, die machen das gut. Also das heißt das ja auf Deutsch gesagt. Das kommt schon gut. Auch bei dem Stammzellforschungsgesetz war das so. Immer wenn es um Fragen des Fortschritts in der Humanmedizin geht.
Aber nochmal, was würdest du sagen? Wieso war das so hoch, dieses Ergebnis?
Ich fand es ehrlich gesagt überraschend. Ich hätte gedacht, dass es halbe-halbe herauskommt, weil so waren die Diskussionen auch. Es hat natürlich diesen Gap. Also die Westschweiz hat sehr, sehr hohe Zustimmungsraten gehabt. Da ist vor allem durchgedrungen die Botschaft, die natürlich gut ist, wenn sie so einseitig stimmen würde. Je mehr Widerspruchsregelung, desto mehr Spenden. Das stimmt so nicht. Das haben wir genauestens untersucht in unserer Stellungnahme damals in der NEC. Es gibt für alles Gegenbeispiele. Also es gibt Länder mit Zustimmung. Also es gibt keine klare Korrelation zwischen Widerspruchsregelung und Spendebereitschaft. Spendebereitschaft steigt oder sinkt insbesondere dann, jetzt kommt was ganz Schweizerisches auch, wenn ein Spital, zum Beispiel hier die Insel in Bern, wenn die bei einer Spende in Kauf nimmt, dass ein Top-Arzt 2 Stunden reden muss und dann 2 Stunden ausfällt im OP, plus vielleicht noch 10.000 Minus macht pro Spende, dann gibt es keinen Willen der Organisation, das zu unterstützen. Ich habe jetzt einen Fantasiebetrag genannt, aber es ist klar, das verbraucht viel Zeit, und zwar von den Chefs selbst, die mit den Angehörigen reden müssen und sich dafür viel Zeit nehmen müssen und auch tun. Und das kostet. Und das, wenn das nicht kompensiert wird durch die Krankenkassen, dann gibt es keinen Anreiz, als Spital das zu tun. Und das ist wenn ihr mich fragt, der viel wichtigere Grund als die Regelung.
Okay.
So ein ganz sachlicher Grund.
Aha. Ja, okay.
Und da könnte noch einiges getan werden. Das könnte stärker honoriert werden, auch nicht nur durch Geld, sondern auch durch Anerkennung. Aber ich glaube, da wäre einiges. Es gibt noch weitere. Es gibt eine ganze Reihe von 5, 6 Gründen, die auch mit zur den wichtigsten hast du am Anfang genannt. Wenn natürlich Schindluder getrieben wird, wenn manipuliert wird auf der Warteliste, dann ist natürlich fertig. Dann würde ich meinen auch wieder wegnehmen, weil das darf nicht sein. Ist in der Schweiz meines Wissens auch noch nie passiert. Das ist auch gut so.
Manipuliert auf der Warteliste würde heißen, man kann zum Beispiel bezahlen und dann kommt man weiter hoch? Oder was heißt manipuliert auf der Warteliste?
Also in dem Beispiel, das ich in Hamburg gesehen habe, da wurden irgendwie 25 Lungentransplantationen geprüft und von denen waren, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber mehr als die Hälfte waren manipuliert in dem Sinne, dass Werte manipuliert wurden. Blutgaswerte, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Auf jeden Fall Werte, die den Nutzen erhöhen würden bei einem.
Bei dem anderen. Oder die Dringlichkeit.
Oder Nutzen oder Dringlichkeit oder beides. Darum geht es. Also oder jemanden schlicht und einfach, weil es mein Patient ist. Ich glaube nicht, dass da jetzt Geld fließt, aber mein Patient stirbt jetzt. Ja. Ich setze den einfach bei Nacht und Nebel 3 höher.
Ja, okay.
Also das ist ja eigentlich eine altruistische Handlung. Es ist eigentlich eine menschlich verständliche Handlung. Ich will, dass mein Patient überlebt. Aber das geht nicht.
Ja. Oder jemand in der eigenen Familie, je nachdem.
Ja, genau.
Arzt. Ja.
Hat das aber, glaubst du, das hat zu viel Skepsis geführt? Mir war das jetzt bei dem Thema so bewusst, dass da irgendwie, es gibt auch einen Schwarzmarkt für Organe, das sind dann so ganz, die ganz Extremfälle. Es gab da so Skandale in Deutschland. Und ich habe trotzdem das Gefühl, der Hauptgrund, dass so viele Leute nicht Spender sind oder Spenderinnen, ist, dass man sich irgendwie nicht mit seiner Endlichkeit oder mit seinem Tod beschäftigen möchte, mit der Frage, was danach irgendwie mit mir passiert.
Da ich mich seit 35 Jahren mit dem Lebensende beschäftige, halte ich das für ein Grundrecht des Menschen. Mhm. Jeder Mensch hat das Recht, sich nicht mit seinem Ende zu befassen. Mhm. Ich habe lange gebraucht, bis ich das so formulieren kann, aber das scheint mir vollkommen evident.
Okay.
Und allerdings, wir leben in einer Zeit, wo alle Patientenverfügung machen sollten, alle sollten Advanced Care Planning machen, also gesundheitliche Vorausplanung schon vom Kindergarten an. Also es gibt unglaublich viel Druck in die Richtung, sich Gedanken zu machen, der ambivalent ist, finde ich, also teilweise zu begrüßen, teilweise nicht. Und deswegen werden immer mehr Menschen da sich weniger grämen und zurückhalten. Mhm. Das ist auf jeden Fall der große Megatrend. Und da, glaube ich, muss man ehrlicherweise auch sagen, und das steht auch in manchen Patientenverfügungen explizit drin, wenn ich bereit bin zu spenden und lande auf der Intensiv, warum auch immer, und sterbe auf Intensivstation kontrolliert, dann kann es gut sein, dass ich länger behandelt werde als nötig. Mhm. Also wenn ich Organ, das Gegenteil von dem, was man befürchten könnte.
Mhm. Ja,
die wollen meine Organe und,
ja, stimmt,
und killen mich schon mal auf eine, sondern das Gegenteil ist der Fall. Also man wird länger behandelt, weil der passende andere noch nicht gefunden wurde in Europa und so weiter. Das geht ja alles sehr schnell, bei Herzen zumindest. Und dann wird auch mal noch ein Tag oder eine Nacht weiter beatmet und Kreislauf unterstützt, obwohl der Tod schon eingetreten ist. Und das würde natürlich nie geschehen bei einem Menschen, der tot ist und zur Beerdigung übergeben wird, dem Bestattungsinstitut, weil das kostet ja immens.
Ja. Ja.
Und das steht in der Patientenverfügung. Ich bin bereit, auch in Kauf zu nehmen, dass ich länger behandelt werde. Und natürlich das Wichtigste am Ganzen, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil da so gerne drüber geschwiegen wird. Es braucht natürlich auch vorbereitende Maßnahmen, die dazu führen, dass meine Organe nicht kaputt gehen, dadurch, dass sie nicht mehr durchblutet wurden und dann unbrauchbar werden.
Mhm.
Und darüber zu sprechen ist, das wird selten gemacht. Von Gegnern wird das als Hauptthema verwendet und von den Befürwortern wird das gerne umgangen. Aber ich finde, man sollte da eine Kultur finden, darüber offen zu reden.
Mhm. Das würde mich jetzt noch interessieren, weil du hast jetzt gerade, also es ist angeklungen, weshalb es auch problematisch sein kann. Es gibt ja Gegner. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte das nicht machen, ich finde das nicht gut. Was sind so die Hauptgründe?
Also der Hauptgrund von Andreas Brenner, einem Philosophen in Basel, ist, ich bin dann gar nicht tot. Er ist ein Phänomenologe. Mhm. Für ihn ist ein Körper, der warm ist, das Herz schlägt, das ist kein toter Mensch.
Mhm.
Von der Erscheinung her, von der Phänomenologie her. Mhm. Und deshalb ist das so, für ihn klar, da wird die Dead Donor Rule eben nicht eingehalten, sondern da werden Menschen getötet, um die Organe zu erhalten. Das ist der Haupt. Das ist, das ist natürlich ein Argument, das dazu führt, dass man das gesamt ablehnt.
Ja.
Und dann gibt es noch bedenkenswerte Argumente oder die aus der japanischen Kultur dann immer in die Diskussion kommen, aber natürlich auch hier bestehen, nämlich, dass es bestimmte Vorstellungen gibt, wie der Abschied geschehen soll.
Mhm.
Wie eine Familie, wie Angehörige, Freunde sich verabschieden von einem Verstorbenen. Das in Japan gibt es, ohne dass ich das irgendwie kenne, ich nur aus der Literatur, Rituale, die eine Woche lang genau vorschreiben, was geschieht, wann, wie. Und da ist die Idee, der Körper wird aufgeschnitten, es werden die Hornhaut der Augen entnommen und so weiter, ist eine Nicht-Idee. Es geht nicht. Es ist nicht damit vereinbar. Und da gibt es auch bei uns Vorstellungen in der Palliative Care, die existieren, aber die nicht von der offiziellen Palliative Care-Szene formuliert werden, aber die trotzdem bestehen, dass man sich gerne in Ruhe verabschieden möchte. Der Leichnam, also mein Papa ist so gestorben, zu Hause im Bett letztes Jahr. Und dann kamen wir alle Kinder und einige waren dabei, als er gestorben ist. Die anderen kamen dann dazu, weil sie weiter weg wohnten. Und dann, dann gibt es bestimmte Rituale, wie man sich verabschiedet. Und die sind natürlich alle restlos inkompatibel damit, dass dann Organe entnommen werden. Mhm. Ja. Es sei denn, jemand stirbt bereits auf der Intensiv und dann kann das trotzdem irgendwie in Übereinstimmung gebracht werden miteinander. Und dann, aber das sind so, du hast gefragt nach den hauptsächlichen Gegenargumenten. Ja. Und das würde ich sagen, das sind die beiden, die mir als allererstes in den Sinn kommen, bei den Bedenken, die genannt werden. Mhm. Es wird natürlich auch, das hast du am Anfang angesprochen, gibt es ein berühmtes Buch, L'Intrus, der Eindringling, also von Jean-Luc Nancy, einem berühmten französischen Philosophen, der ein Herz bekommen hat. Und der sich dann abends, wenn er einschläft, fragt, wer ist da gestorben dafür, dass ich jetzt da und so weiter. Also diese Frage der Identität nachher desjenigen, der ein Organ erhalten hat, die auch zu Bedenken führen kann.
Ja, ja, spannend. Und wenn ich dich aber richtig verstanden habe, würdest du auch sagen, wenn mein Grund einfach nur wäre, ich möchte mich nicht damit beschäftigen, das wäre aus ethischer Sicht ein völlig zutreffender oder gerechtfertigter Grund.
Meines Erachtens ja, in einer liberalen Gesellschaft ist das so. Mhm. Und nicht nur in einer liberalen, sondern meines Erachtens beruht das darauf, dass es um eine Spende geht. Ich bin bereit, etwas zu geben von mir her.
Ja.
Und leider ist das bei der Widerspruchregelung ist das ein bisschen verwischt, finde ich. Das finde ich schade. Ich war immer stolz, dass ich einen Spendeausweis, um es wirklich positiv nachzudoppeln, dass ich einen Spendeausweis bei mir trage und dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe und zu dem Ergebnis gekommen bin.
Jetzt mit der Lösung wird es ja wahrscheinlich nur umso wichtiger, dass wir uns damit beschäftigen und uns eben damit die Möglichkeit auf eine freie Entscheidung wahren. Was würdest du solchen Menschen oder jetzt gerade uns zweien, die wir uns hier geoutet haben als diejenigen, die noch keinen Spendeausweis haben, was würdest du uns empfehlen oder mitgeben? Wie sollen wir darüber nachdenken?
Also es gibt eine ganz gute Möglichkeit. Im Moment werden nämlich die Richtlinien, die ethischen, zur Bestimmung des Hirntodes revidiert.
Okay.
Die werden neu umgeschrieben, weil jetzt die Widerspruchsregelung kommt und die Richtlinien darauf eingehen müssen. Mhm. Und wenn ihr das Projekt einmal lest, dann seid ihr ganz tief drin.
Okay.
Dann würdet ihr nämlich konfrontiert mit der Tatsache, dass es nicht nur, und das ist eigentlich ein ganz großes Thema in der Öffentlichkeit demnächst, hoffentlich, dass es nicht nur die Spende infolge von Hirntod gibt in der Schweiz, sondern etwa die Hälfte der Organe im Moment werden gewonnen bei Menschen, die Herz-Kreislauf-tot sind. Das ist eine Praxis, die in Deutschland verboten ist. Also Herz-Kreislauf-tot zu sein, setzt andere Bedingungen und andere Konditionen und Tests voraus als die Hirntoddiagnostik. Und ja, das sich damit zu befassen, lohnt sich, weil dann bekommt man mit, was alles geschieht und was alles mit mir geschehen wird und ob ich damit einverstanden bin, mich zu fragen und so weiter.
Okay.
Und dann könnte man auch in eine Patientenverfügung könnte man reinschreiben, nur bei Hirntod.
Genau, das kann man machen. Wobei die Erfahrungen meiner Kollegin in Zürich im Universitätsspital, Tanja Krones, sie sagt, es ist den Angehörigen wohler bei der CDC, bei der Spende nach Kreislaufversagen, als bei der CBD, Brain, weil dort eben das Phänomen des noch intakten, atmenden Körpers da ist. Das ist für die Angehörigen offenbar viel schwieriger, was ich auch gut verstehen kann. Aber wenn man hinschaut und genau guckt, was sind denn die Umstände? Es gibt Maastricht 1, 2, 3 und 4 Situationen. Maastricht 1 ist, für den Kreislauftod meine ich, ist, jemand stirbt auf der Straße zu Hause und kommt dann tot ins Spital. Dann kann man in der Regel nur ganz wenige Organe verwenden oder gar keine. Oder jemand stirbt, Maastricht 2, nach einer misslungenen Reanimation. Ich habe eine halbe Stunde lang auf dem Brustkorb gekniet und habe reanimiert und trotzdem kein, kommt das Herz nicht mehr in Gang, dann muss ich 5 Minuten warten. Okay. Und dann darf ich die Organe entnehmen. Oder Maastricht 3 ist ein kontrolliertes Herz-Kreislauf-Versagen auf der Intensivstation und so weiter. Es gibt also ja, die unterschiedlichsten Situationen, in denen wir Menschen versterben und die dann eben auch unterschiedliche Maßnahmen notwendig machen, damit die Organe überhaupt noch brauchbar sind und unterschiedliche Controllings erfordern, die feststellen, jemand ist wirklich mausetot, wie ich das gerne sage. Ich traue dem Ganzen. Ich habe mich da sehr intensiv mit befasst. Aber ich denke, es ist notwendig, dass auch viele Menschen in der Gesellschaft sich damit befassen, damit sie wissen, zu was sie zustimmen und beziehungsweise widersprechen sollten. Das ist ein bisschen eine Übergangssituation, die wir jetzt haben.
Ja. Es ist ja aber auch nicht so, dass wenn ich jetzt einen Organspendeausweis habe, mir garantiert Organe entnommen werden, richtig? Ich habe gesehen, 2024 haben 187 Menschen Organe gespendet nach ihrem Tod. Denen wurden 584 Organe entnommen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass 2024 mehr Menschen mit Organspendeausweis gestorben sind als diese 187.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also es muss natürlich alles passen. Mhm. Also der Extremfall ist, ich leite Maastricht 3. Ich leite einen, also jemand ist in einem Zustand, wo alles abgeschaltet werden muss. Das ist das größte Thema in der Medizinethik. Also es macht keinen Sinn mehr, weiter zu behandeln, weil es aussichtslos ist. Und dann wird alles abgeschaltet und der Mensch verstirbt. So. Und da gibt es jetzt, das steht alles in den Richtlinien, wenn ihr die lest, dann gibt es die Situation, dass jemand stirbt innerhalb von 5 Minuten. Mhm. Und dann können alle Organe verwendet werden. Aber es gibt auch Situationen, da verstirbt jemand, weil er noch so agil ist und so, das Herz noch so intakt, 5 Stunden lang. Und hat einen Organspendeausweis. Es wurde mit den Angehörigen geredet. Die Angehörigen dürfen sogar dabei sein beim Sterben. Ist ja wohl klar, dass sie dabei sein dürfen. Aber nach 5 Stunden ist kein Organ mehr brauchbar. Mhm. Also es gibt... und diese, sagen wir mal, diese... Jetzt kommt ein großes Wort, diese Demut im Umgang damit, die muss erhalten bleiben. Und wenn die nicht erhalten bleibt, wenn da was passieren sollte, und das sind ja immer viele Zeugen rundherum, sodass ich sicher bin, das käme dann auch heraus, dann würde die Bereitschaft komplett zusammenbrechen. Ja. Deswegen, das ist so ein sich selbst erhaltenes System sozusagen. Ne? Ihr redet so einen Schweizer, der Vertrauen hat in das System.
Ja. Ich würde, wo du jetzt gerade sagst, vertrauenswürdiges System, noch deine Eingangsbemerkung zu Amerika interessieren. Da scheint es andere Bestimmungen oder Umstände zu geben. Was ist da der Unterschied im Vergleich zu der Schweiz?
Es geht präzise, das weiß ich aufgrund einer Studie, die ich rezensiert habe, darum, dass in unterschiedlichen Bundesländern, 50 Bundesländern der USA, die Hirntoddiagnostik zum Teil lausig geregelt ist. Mhm. Also es geht um die Diagnostik des Todes. Darum geht's.
Okay, ja.
Und wenn die nicht wirklich 100% durchgeführt wird, dann ist das unseriös. Mhm. Und das ist das Problem. Alleine das.
Okay,
das.
Ja. Also ich merke, meine Bedenken sind noch nicht ganz weg, aber vielleicht, weil ich mich auch noch nie so richtig mit dem Thema beschäftigt habe. Vielen Dank dir für diesen Einstieg. Ich habe viele gute Gründe gehört, die mich tatsächlich zum Nachdenken bringen. Und vielleicht...
Ja, vor allem sind wir ja sterbliche Wesen. Also,
ja.
Und wenn wir tot sind, dann sind wir tot.
Ja.
Das ist für mich so also ganz wichtig.
Ja.
Und wenn wir dann verbrannt werden, ja.
Oder zu Staub zu
fallen. Oder es gibt ja auch die große, darf ich das noch sagen? Es gibt ja so eine große Angst in uns, die gerade diese Woche wieder mobilisiert wird durch eine Geschichte aus, ich glaube, Südkorea oder so. Jemand klopft dann plötzlich und ist gar nicht tot im Grab, also im Sarg. Ja? Mhm. Diese Urangst der Menschheit. Mhm. Ja, aber die ist dann auch weg. Also spätestens, wenn mein Herz dann entnommen sein wird, bin ich auf jeden Fall nicht mehr scheintot.
Ja, du meinst, es hilft noch zur Sicherstellung.
Okay. Also das meinte ich jetzt. Schau mal in den Nahen Osten, da werden die Menschen am selben Tag, an dem sie sterben, alle beerdigt. Ich möchte ja nicht wissen, was da passiert.
Ja,
gut, ich meine, ich bin froh, dass wir das nicht so nicht haben.
Ja, ja.
Aber das ist da ganz etabliert.
Ja.
Das sind so Dinge, die mich beim abends beim Einschlafen die ganz tief gehen. Das sind so ganz tief sitzende Ängste in der
Menschheit. Ja, genau. Ich denke auch, dann hat es gar nicht so sehr mit dem Thema der Organspende zu tun, sondern mit dem Thema
Sterben.
Dieser Grenze, hinter die ich irgendwie nicht denken kann und kommen kann. Vielen Dank dir für diesen Einblick in das ganz Praktische und auch in den ethischen Hinterbau sozusagen und wie wir uns diesem Thema nähern können. Schön, dass du wieder bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.
Die vierte Kerze brennt, der Christbaum ist geschmückt und hinter uns liegen festliche Tage. Wir hoffen sehr, dass ihr die Weihnachtstage gut begehen konntet, dass Christus in euren Wohnungen, in euren Herzen angekommen ist. Und wir freuen uns drauf, das nächste Jahr wieder mit euch zu begehen. Wir verabschieden uns in die Winterpause und sehen uns dann Ende Januar wieder im Podcast Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Bis dann.